Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien wird gegen UN-Migrationspakt stimmen. Behörde für Cybersicherheit warnt von Benutzung der Software und Hardware von Huawei. Babiš nimmt an Tagung des Regierungsrats für EU-Fonds nicht teil. Tschechien wird bei der UNO-Vollversammlung am Mittwoch gegen den Migrationspakt stimmen. Dies teilte Außenminister Tomáš Petříček während der Regierungssitzung am Montag mit. Das Kabinett hat sich mit dem Standpunkt zum UN-Migrationspakt beschäftigt. Ursprünglich bekamen die Diplomaten die Instruktion, sich der Stimme zu enthalten. Premier Andrej Babiš verlangte, dass die tschechischen Vertreter gegen den Pakt stimmen. Das Regierungskabinett beschloss im November, dass sich Tschechien dem Migrationspakt nicht anschließen wird. An der Konferenz in Marrakesch, wo der Pakt angenommen wurde, hat kein Vertreter Tschechiens teilgenommen. Die tschechische Behörde für Cyber- und Informationssicherheit hat am Montag von der Benutzung der Software sowie der Hardware der chinesischen Firma Huawei und ZTE Corporation gewarnt. Die Benutzung der Software und Hardware stellt der Behörde zufolge eine Sicherheitsgefahr dar. Dies teilte die Behörde auf ihrer Webseite mit. Zur Warnung hätten die Behörde ihre Erkenntnisse sowie die Erkenntnisse deren Partner und Verbündeten geführt, sagte der Leiter der Behörde, Dušan Navrátil. Das Hauptproblem seien der rechtliche und der politische Bereich Chinas, in dem die beiden Firmen aktiv seien, so der Experte. Chinesische Gesetze verlangen Navrátil zufolge von Privatfirmen, die in China tätig sind, unter anderem die Zusammenarbeit bei Aktivitäten der Nachrichtendienste. Es kann darum laut Navrátil gefährlich sein, die Firmen Systeme reinzulassen, die für den Staat von Schlüsselbedeutung sind. Premier Andrej Babiš wird an den Tagungen des Regierungsrates für die europäischen Strukturen und Investitionsfonds nicht teilnehmen. Die Regierung billigte am Montag einen Entwurf zur Novellierung des Gesetzes über Regionalentwicklung, um zu ermöglichen, dass der Vorsitzende des Rates auch jemand anderer als der Premier sein kann. Der Entwurf reagiert auf die Kritik der EU wegen dem mutmaßlichen Interessenskonflikt von Babiš. Der Rat schlägt unter anderem der Regierungskabinett Maßnahmen vor, die die Schöpfung der finanziellen Mittel aus den EU-Fonds betreffen. EU-Kommissar für Haushalt Günther Oettinger empfahl dem Wochenmagazin Respekt zufolge drei Möglichkeiten, wie er den Interessenskonflikt in dem Zusammenhang mit dem Konzern Agrofertis loswerden könnte. Die NGO Transparency International lässt beim Stadtrat in Zlín den mutmaßlichen Interessenskonflikt von Senator Ivo Valenta überprüfen. Der NGO zufolge verletzt der Senator das Gesetz über Interessenskonflikt damit, dass er durch Vermittlung anderer Firmen der regionalen Fernsehsender TV Brno beherrscht. Valenta wies dies zurück. Valenta ist unter anderem Inhaber des Wettbüros Sinotip, hat einen 70-prozentigen Anteil der Firma Our Media, zu der nicht nur TV Brno, sondern auch der Fernsehsender Praha TV, das Webportal Parlamentní Liste und die slowakische Tageszeitung Pravda gehören. Der tschechische Fußballmeister Viktoria Plzeň trifft in der ersten Runde der K.O.-Phase der Europa League auf Dynamo Zagreb, Slavia Prag auf Genk. Die Auslosung fand am Montag in Lyon in der Schweiz statt. Die ersten Spiele werden am 14. Februar ausgetragen. Das Finale der Europa League findet am 29. Mai in Baku statt. Zum Abschluss das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien bedeckt, vereinzelt leichter Schneefall, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 3 Grad Celsius, in Höhenlagen 1000 Meter werden Höchstwerte um minus 1 Grad Celsius erreicht. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková. Ich begrüße Sie zur ersten Sendung der Woche und melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Etwa 800 Soldaten scheiden jährlich aus der tschechischen Armee aus. Wie schaffen Sie den Sprung ins zivile Leben? Einzelheiten in unserem Tagesecho. Vor genau 100 Jahren wurde der Adel hierzulande abgeschafft. Mehr in unserem zweiten Beitrag. Und im zweiten Teil der Sendung geht es um den Sport. Wir blicken auf das zu Ende gehende Jahr der erfolgreichen tschechischen Ski- und Snowboardfahrerin Ester Ledecká zurück. Bleiben Sie dran! Rund 800 Soldaten scheiden jährlich aus der tschechischen Armee aus. Das Verteidigungsministerium will für sie nun den Weg in die freie Wirtschaft einfacher machen. Strachinja Bučan berichtet.
Bosnien, Kosovo, Afghanistan. So sieht der Lebenslauf eines tschechischen Soldaten in der Regel aus. Rund 800 von ihnen verabschieden sich jedes Jahr aus der Truppe, meist aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einer davon ist Jiří Kašpárek. Auch er war 20 Jahre lang auf dem Balkan und im Hindukusch.
Ich bin irgendwann an einen Punkt gelangt, an dem ich in der Armee nicht mehr weiter wollte. Ich war zudem in einem Alter, in dem man durchaus einen Neuanfang noch wagen kann. Nach 25 Jahren Militärdienst habe ich mich entschieden, freiwillig auszuscheiden.
Jiří Kašpárek hat den Sprung ins zivile Leben geschafft, wenn auch weiterhin im Dienste der Armee. Er ist als Manager in der Geschäftsführung bei der staatlichen Anstalt für Militärtechnik untergekommen. Der Weg dorthin sei aber steinig gewesen, meint der ehemalige Berufssoldat.
Wenn jemand 25 Jahre lang in derselben Firma arbeitet, dann ist der Wechsel nicht einfach. Ich habe dann intensiv nach einem neuen Job gesucht. Ich will ehrlich sein, insgesamt habe ich 70 Bewerbungen verschickt und nur bei 15 oder 20 bin ich in die engere Auswahl gekommen.
Das Verteidigungsministerium nimmt die Probleme der Veteranen ernst. Das Ressort hat deshalb eine Datenbank eingerichtet, die den Ex-Militärs die Jobsuche erleichtern soll. Das System sei ganz auf die Bedürfnisse der Soldaten zugeschnitten, erklärt Verteidigungsminister Lubomír Metnar.
Unsere neuzeitlichen Veteranen, die von den aktuellen Auslandseinsätzen zurückkehren, werden es so viel einfacher haben. Sie werden Zugriff haben auf eine Datenbank mit Angeboten von 11.000 Unternehmen und können sich dann je nach ihrer Spezialisierung und Ausbildung die passende Arbeit aussuchen. Das soll einen zufriedenen Start ins zivile Leben ermöglichen.
Entstanden ist die Datenbank in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Diese sieht darin vor allem eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel hierzulande. Deshalb wolle man die ehemaligen Armeeangehörigen insbesondere an das produzierende Gewerbe vermitteln, erklärt Jaroslav Hanák. Er leitet den Verband für Industrie und Verkehr.
Wir stellen Angebote aus den jeweiligen Regionen und Branchen ins Internet. Auf jeden Fall ist sowohl etwas für den Büroangestellten dabei, als auch für den ehemaligen Fallschirmspringer mit seiner enormen physischen Kondition. Allen Veteranen gemein sind jedoch die guten Fremdsprachenkenntnisse.
Nichtsdestotrotz finden sich die meisten ehemaligen Soldaten in einigen wenigen Branchen wieder. Sie setzen sich vor allem hinter das Steuer von LKWs und Rettungswagen oder heuern bei Sicherheitsdiensten an. Das liege vor allem an der Berufserfahrung und der Qualifikation vieler der Männer, erklärt Eduard Stehlík. Er leitet bei der tschechischen Armee die Abteilung für Kriegsveteranen.
Es gibt da Leute, die in ihren 20 Jahren Militärdienst Millionen von Kilometern in schwerem Gerät zurückgelegt haben. Die sind beispielsweise perfekte Kandidaten für Speditionen, aber auch auf dem Bau. Viele Veteranen haben eine umfassende Berufserfahrung. Oft fehlen ihnen aber die Zeugnisse und Bescheinigungen für den zivilen Berufseinstieg.
Sie hörten einen Beitrag von Strachinja Butschern. Ein Jahrhundert ist es her, dass hierzulande der Adel abgeschafft wurde. Die neue Tschechoslowakische Republik wollte sich damit auch gesellschaftlich von der Monarchie loslösen. Zugleich war es ein Ausdruck der antideutschen Stimmung. Mehr dazu in einem Beitrag von Till Janzer.
Das erste Gesetz zur Aufhebung des Adels tritt am 10. Dezember 1918 in Kraft. Dort heißt es wörtlich, Zitat:
Adel und Orden sowie alle damit verbundenen Rechte werden aufgehoben. Dasselbe trifft auf jene Titel zu, die als reine Auszeichnungen verdient wurden.
Anderthalb Jahre später wird die Nutzung von Adelstiteln sogar unter Strafe gestellt. Bis zu 15.000 Kronen, damals eine Riesensumme, oder bis zu 14 Tage Haft können bei einem Verstoß verhängt werden. Die neue Tschechoslowakei ist eine Republik. Deswegen will man mit der früheren Gesellschaftsordnung brechen. Zu Habsburger Zeiten hat der Adel immer eine herausragende Stellung gehabt. Vor allem aber stehen seine Ideale den Vorstellungen von einem Nationalstaat entgegen. Der Historiker Zdeněk Bezecný lehrt an der Südböhmischen Universität in Budweis.
Das Bürgertum war im 19. Jahrhundert der Sieger der Geschichte. Es hat die Nation durch gemeinsame kulturelle Werte und die Sprache definiert. Für den Adel war aber das Prinzip des Bodens wichtiger, das Inkulatrecht. Wenn man also Eigentum in den böhmischen Ländern hatte, gehörte man dazu und saß im Landtag.
Auch unter Aristokraten kommt es zwar im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Wandel, doch dies geschieht nur langsam.
Ich denke, auch noch im 20. Jahrhundert konnte man aus dem Mund vieler hiesiger Adliger ein ernst gemeintes Bekenntnis zu ihrem Tschechischsein hören, das aber auf Deutsch ausgesprochen wurde.
Schmerzlicher als die Aufhebung der Titel ist für die Blaublüter allerdings die Bodenreform von 1919. Bei diesem längst überfälligen Schritt verlieren sie einen Gutteil ihrer Ländereien. Da hinein spielt auch die Stimmung der Zeit. So wird den in Anführungszeichen Deutschen angelastet, nach der Schlacht am Weißen Berg im Jahr 1620 die Macht hierzulande an sich gerissen zu haben. Damals waren die Truppen der protestantischen böhmischen Stände besiegt worden. In der Folge kam es zur Rekatholisierung des Landes und zu einem Niedergang der tschechischen Sprache. Historiker Bezecný.
Die Bodenreform von 1919 stand unter dem Motto tschechischer Boden in tschechische Hände. Man sagte, dass die Folgen der Schlacht am Weißen Berg rückgängig gemacht werden müssten. Damit wurde behauptet, dass der Adelsbesitz hierzulande durch die Ausbeuter nach der Schlacht entstanden sei und man die Geschichte korrigieren müsse. Dieser Zusammenhang war zwar ahistorisch, doch man brauchte damals einen Geschichtsmythos, der einfach zu erklären war für große Teile der Gesellschaft.
Was sich jedoch nicht leugnen lässt, in Böhmen ist es der Adel gewesen, der in der frühen Neuzeit die Gesellschaft versklavt hat. Stichwort zweite Leibeigenschaft. Das unterscheidet ihn etwa von seinen Standesgenossen in Großbritannien oder den Niederlanden. Nichtsdestotrotz bedeutet die Bodenreform in der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg noch nicht das Ende. Das kommt erst mit den Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg und zu Beginn der kommunistischen Herrschaft. Viele Angehörige adliger Familien fliehen deswegen von hier. Und heute? Der Gebrauch von Adelstiteln ist offiziell weiterhin verboten. Konstantin Kinski wurde in Paris geboren. Er stammt aus einem der ältesten böhmischen Geschlechter. Mit dem früheren Standesdünkel will er heute nichts zu tun haben. Er sei ein Fan der heutigen Republik, so der Adelsnachkomme, und man solle ihn doch lieber Kostja nennen als Herr Fürst.
Soweit Till Janzer und soweit das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. In unserem Programm geht es weiter. Das zu Ende gehende Jahr 2018 war auch ein olympisches Jahr. Und bei den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang sorgte eine junge Tschechin für Begeisterung. Die Ski- und Snowboardfahrerin Esther Ledecká. Mit ihren Olympiasiegern in zwei unterschiedlichen Sportarten schrieb sie Geschichte. Mit ihren Leistungen ist sie eindeutig die tschechische Sportlerin des Jahres. Im nun folgenden Sportreport lässt Lothar Martin die Erfolgsstory der Pragerin noch einmal Revue passieren.
Sportreport.
Der Sport lebt von Emotionen, und zwar sowohl der Helden als auch der unglücklich Unterlegenen. Wenn ein Gewinner dabei wie aus dem Nichts kommt, dann ist die Aufmerksamkeit besonders groß. Einen solchen Moment hielt der 17. Februar dieses Jahres im alpinen Skisport parat. Dieser Tag wird deshalb auch auf ewig in der olympischen Sportgeschichte festgehalten sein. An jenem Samstag fand das Rennen im Super-G der Frauen bei den Spielen in Pyeongchang statt. Die nach der Rangliste 25 besten Skifahrerinnen der Welt hatten ihren Lauf schon absolviert. Die Medaillenringe schienen also vergeben. Doch dann bretterte mit der Startnummer 26 eine junge Tschechin über die Piste und versetzte die Fachwelt in Staunen. Es war die 22-jährige Esther Ledecká. Bereits nach ihren ersten Zwischenzeiten waren alle live vom Geschehen berichtenden Sportreporter ziemlich verblüfft. Darunter auch die Kommentatoren des Schweizer Radios und Fernsehens.
Achtung, das Phänomen aus Tschechien unterwegs. Dritte Zwischenzeit, Ledecka, 400stel vorne, beste Zwischenzeit.
Beim Zieleinlauf der Tschechen waren die beiden Schweizer dann sogar schier aus dem Häuschen.
Ledecka, Erste, Erste, das ist die Sensation, unfassbar.
Mit dem hauchdünnen Vorsprung von einem Hundertstel bzw. einem Zehntel verwies Ledecka die favorisierte Österreicherin Anna Veit und die Liechtensteinerin Tina Beirather auf die weiteren Medaillenplätze. Und das, obwohl ihr eigentlicher Sport, in dem sie zur absoluten Weltspitze gehört, das Snowboarden ist. Deshalb war die Pragerin unmittelbar nach der Zieldurchfahrt noch völlig baff. Sekundenlang stand sie im Zielraum und wollte gar nicht glauben, was da auf der Anzeigetafel stand. Dem Kameramann der Live-Übertragung, der ihr sagte, sie sei Olympiasiegerin, entgegnete sie nur ein ungläubiges No. Und auch einige Zeit später, als sie die ersten tschechischen Reporter vors Mikrofon baten, konnte sie ihre Leistung immer noch nicht fassen.
Ich kann es einfach nicht glauben. Ich habe das Rennen genossen, es hat mir großen Spaß gemacht, aber das Erstaunlichste ist das Ergebnis.
Dann aber begriff die amtierende Snowboard-Weltmeisterin erst so richtig, was ihr schon mit dem ersten Auftritt bei den Winterspielen gelungen ist.
Ich wollte bei Olympia an beiden Sportarten teilnehmen und das ist mir gelungen. Der heutige Sieg ist ein Riesenbonus. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich auch im Snowboarden wie geplant am Start sein werde.
Bevor sie jedoch in ihrer Spezialdisziplin um eine weitere Medaille kämpfen wollte, durfte sie erst einmal die Siegerehrung für ihre sensationelle Fahrt im Super-G genießen.
Medaille, Olympic Champion, Tscheko, Estel Ledecká.
Im Parallelriesenslalom der Snowboarderinnen wurde Ledecká dann ihrer Favoritenrolle gerecht und schaffte so etwas Außergewöhnliches. Die Tschechin ist erst der 5. Sportler, der bei Olympia 2 Goldmedaillen in 2 verschiedenen Sportarten gewonnen hat. Bei ein und denselben Spielen schafften dies sogar nur 2, die Norweger Haug und Krøtumsbraten. Dies war aber schon vor 94 bzw. 90 Jahren. Ihre Begabung scheint Esther Ledecká in die Wiege gelegt bekommen zu haben, denn schon mit 2 Jahren stand sie auf Ski. Das Erfolgsgeheimnis der Doppel-Olympiasiegerin sei jedoch ein anderes, sagt ihr Vater Janek Ledecký.
Sie liebt ihren Sport. Sie mag auch die Schinderei, die damit verbunden ist. In jedem Training hat sie Spaß daran, bis an ihre Grenzen zu gehen oder manchmal auch darüber. Am meisten aber mag sie den Moment, wenn sie am Start steht. In den alpinen Skiwettbewerben klopft sie dann ihre Skistöcke gegeneinander und beim Snowboardfahren schaukelt sie auf dem Board hin und her, um sofort auf die Strecke zu springen. Das macht ihr wirklich Spaß.
Und dann schildert Janek Ledecký auch noch die Leidensgeschichte, die seine Tochter 4 Jahre vor ihrem Triumph durchlebt hatte. Zu den Snowboard-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen in Sotschi trat Ledecká nämlich mit Schmerzen an, die ihre Bandscheibe verursachte. Nur einen Monat später bekam sie vom renommierten Prager Physiotherapeuten Pavel Kolář sogar die niederschmetternde Nachricht, dass ihre Karriere wegen des Bandscheibenvorfalls wohl beendet sei. Er hätte zwar ein Reha-Programm entwickelt, doch das wäre noch nicht ausgereift und die Chancen auf eine Genesung lägen nur bei 50%. Zitiert Ledecký noch heute die Aussagen des medizinischen Fachmanns. Esther aber habe dies nicht abschrecken können. Sie sei 5-mal die Woche für ihr 1,5 Stunden zur Rehabilitation gegangen und habe bestimmte Übungen zudem täglich noch 3 Stunden lang zu Hause ausgeführt, sagte Ledecký in einem Zeitungsinterview. In Pyeongchang aber war er einfach nur stolz auf seine Tochter.
Das ist eine ungemeine Genugtuung. Esther hat sich das wirklich verdient, denn was sie alles für ihren Sport opfert und tut, kann sich kaum jemand vorstellen.
Die Erfolge von Pyeongchang sind Vergangenheit. Die neue Saison im alpinen Skisport und im Snowboarden hat mittlerweile begonnen. Und Ester Ledezka ist voll dabei. Doch noch im Oktober hing alles in der Schwebe. Den ganzen Sommer über gab es nämlich Streit mit dem tschechischen Skiverband. Auf Anraten ihres Managements hatte Ledezka einen Fördervertrag mit dem Verband nicht unterschrieben. Der Grund: die Vermarktungsagentur Sportinvest, die Ledezkas Rechte vertritt, bemängelte, dass einige Punkte des Vertrags inakzeptabel seien. Erst am 23. Oktober kam es zu einer Einigung und eine Teilnahme von Ledezka im Weltcup stand nichts mehr im Wege. Ihren Weltcup-Auftakt vollzog die mittlerweile 23-Jährige mit zwei Abfahrten und einem Rennen im Super-G im kanadischen Lake Louise. Bei der zweiten Damenabfahrt belegte sie einen sehr guten 10. Platz. Eine Woche später startete sie zu einem weiteren Super-G, und zwar in St. Moritz in der Schweiz. Von der Atmosphäre der Veranstaltung war sie sehr angetan.
Mir gefällt es hier überaus gut, auch wenn meine Ergebnisse noch nicht zufriedenstellend sind. Die Hänge in St. Moritz sind einfach wunderschön. Hier habe ich auch meinen ersten Wettkampf in der Abfahrt bestritten. Das war, als ich 19 war. Das ist also noch gar nicht so lange her. Ich habe die Premiere sehr genossen und werde sie stets in guter Erinnerung haben.
Von St. Moritz aus ging es für Ledezka sofort weiter nach Italien, denn dort warteten ihre beiden ersten Rennen im Snowboard-Weltcup auf sie. Ist dies aber nicht für sie eine zu große Umstellung, auf die man sich erst ein wenig gewöhnen muss?
Das mache ich schon viele Jahre so. Das ist für mich also überhaupt kein Problem. Das Einzige, was mich stören könnte, ist meine Handverletzung nach einem Trainingsunfall. Doch es gibt für mich keine Ausrede. Ich arbeite mit der Situation so, wie sie ist.
Und Ester Ledezka stellte dann auch unter Beweis, dass auch in dieser Saison der Weltcup-Gesamtsieg im Snowboard-Parallelslalom nur über sie führt. In beiden Riesenslaloms kam sie bis ins Finale. Doch während sie sich beim Rennen in Carezza am Südtiroler Karasee noch der Italienerin Nadja Ochner beugen musste, gelang in Cortina d'Ampezzo der Sprung auf das oberste Treppchen des Siegerpodests. Im Finaldurchgang bezwang sie die Schweizerin Julie Zock. Es war der 16. Triumph von Ledezka in ihrer bisherigen Karriere. Die 23-Jährige übernahm damit die Führung im Gesamtweltcup der Paralleldisziplinen, den sie schon dreimal gewonnen hat. Vor Weihnachten will der Tausendsasser namens Ester Ledezka noch bei zwei alpinen Skirennen im italienischen Kröden an den Start gehen. Doch für den Freitag hat sie einen festen Termin in Prag. Denn drei Tage vor dem Fest wird die Wahl zum tschechischen Sportler des Jahres verkündet. Ledezka ist eine der 10 Nominierten, die in die finale Auswahl gelangten. Von allen Kandidaten aber ist sie die einzige Olympiasiegerin des Jahres und noch dazu doppelt. Deshalb gibt es auch nicht den leisesten Zweifel, dass die Sensationsgewinnerin von Pyeongchang nun auch zur tschechischen Sportkönigin des Jahres gekrönt wird.
Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Am Mikrofon begleitet hat sie Markéta Kachlíková. Sie können auch unsere Facebook-Seite besuchen. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.